Patrick,
Ja.
ich habe hier die Info bekommen, dass die Anwendung IMO Resolutions für Log4j anfällig ist. Wusstest du
Das,
das schon?
ja, ich habe es befürchtet, weil
Ja.
den Hersteller gibt es nicht mehr.
Nee, den gibt es nicht
Wird das
mehr.
extern genutzt?
Also nicht, dass ich wüsste. Ich habe da nichts zu rausgekriegt, dass es extern genutzt
Ja,
wird. Ich habe auch die
ganz.
NAT-Regel einfach mal
Dann wird das
abknipsen.
jetzt auch einfach nicht mehr
Gut.
extern benutzt.
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wartungsfenster. Mit mir dabei.
Die Claudia.
Und ich bin der Patrick. Glück auf.
Hi.
Ja, Log4j, ne, ist von extern nicht erreichbar. Ist ja einfach.
Genau, ist immer einfach zu lösen, wenn es von extern nicht erreichbar ist. Ist ja egal, ob die Lücke da ist, ne?
Dumm nur, wenn das intern auch ausnutzbar ist, ne? Nee, Log4j hat uns tatsächlich noch nicht verlassen, ähnlich wie Corona. Das verfolgt uns noch ein bisschen. Und betrifft ja doch tatsächlich, also wir haben ja auch bei Kunden, haben wir ja auch Zeug gefunden, was für Log4j anfällig ist, wo es den Hersteller nicht mehr gibt, ne? Also in diesem Sinne, ihr guckt lieber nochmal durch eure Infrastrukturen, ob da vielleicht noch Log4j unterwegs ist.
Aber viele Kunden haben dafür mal so eine Art Software-Inventarisierung gemacht, unfreiwillig.
Ja, je nachdem, wie alt das Zeug ist, ist das eher Software-Archäologie. Ja, damit fangen wir die Folge 10 vom Wartungsfenster an mit
Elf?
einem.
Zehn?
Dieses
Wir müssen das mal loswerden.
Nullnummern-Thema bringt mich noch zur Verzweiflung. Also, der Monk in mir stirbt auch jedes Mal, wenn ich den Feed sehe, wo ja dann von Folge 11 die Rede ist.
Ja, und wir sagen, es ist Folge 10. Wir
So,
müssen das mal
und
auflösen.
jetzt weißt du auch, warum man Arrays bei 1 starten lassen sollte und nicht bei 0.
Boah, willst du streiten?
Nee, streiten möchte ich nicht, aber ich möchte mich ganz herzlich bei Roman für eine sehr, sehr großzügige Spende
Oh
bedanken.
ja.
Ganz, ganz herzlichen Dank dafür.
Vielen,
Und wir haben
vielen
auch noch
Dank.
mal zwei sehr nette iTunes-Kommentare bekommen. Dafür auch vielen Dank. Und so langsam fängt ja auch unsere Telegram-Gruppe irgendwie an zu leben. Zumindest hatten wir schon die ersten vorsichtigen Nachrichten, die nicht von uns waren, da drin. Also, ne? Link zur Telegram-Gruppe gibt's in den Shownotes. Du bist jetzt aus dem Urlaub zurück, ne?
Ich bin jetzt aus dem Urlaub zurück und du bist noch nicht in Urlaub.
Genau, ich habe noch ein paar Tage und dann werde ich in den Urlaub gehen. Aber wir haben vorgesorgt. Wir haben schon mal ein bisschen vorgearbeitet, sodass ihr da nicht auf uns verzichten
Ja,
müsst.
damit ihr nicht in das Sommerloch fallt, ohne
Genau.
uns.
Ja, das Sommerloch ist ja eh immer so eine Sache. Definitiv keine Sache fürs Sommerloch ist die Neuigkeit, dass ja möglicherweise die EU die Übernahme von VMware noch verhindert.
Ach.
Ja, das ist ganz interessant. Es scheint so, als ob die EU da so eine Antitrust-Probe irgendwie macht. Das machen die wohl regelmäßig bei größeren Übernahmen. Das Ganze ist jetzt also unter Phase 1 untersuchen. Das dauert typischerweise nur ein paar Monate. Aber wenn die EU der Meinung ist, oder das auch von Kunden der Unternehmen, die da eine Übernahme planen, wenn es von denen angetragen wird, dass das möglicherweise nicht zum Vorteil der Kunden ist, zum Beispiel durch Preiserhöhungen und sonst irgendwas, dann kann auch eine sogenannte Phase-2-Untersuchung einberufen werden. Und das dauert dann schon wieder ein bisschen länger, bis dann so eine Übernahme auch genehmigt wurde. Interessant auch, Kartellbehörden in den USA haben wohl auch Untersuchungen schon angekündigt. China, UK. UK gehört ja nicht mehr zur EU. Überlegen wohl auch. Und es gibt auch ein relativ prominentes Beispiel, wo eine relativ dicke Übernahme nach Einsprüchen der Kartellbehörden gescheitert ist. Und das ist die Übernahme von ARM durch Nvidia. Das haben die nämlich jetzt offenbar begraben, weil jetzt nach ja, 1,5 Jahren, 18 Monaten waren sich die Kartellbehörden einig, dass sie das nicht haben wollen und ja, Nvidia will da kein weiteres Risiko eingehen und
Nach 18 Monaten.
begräbt das Ganze.
Und dann schlendert Nvidia so weg und sagt, oh.
Na, das hat die wohl echt ein paar Milliarden
Ja,
gekostet.
das denke ich mir.
Also da läuft ja auch ganz viel, bevor so Übernahmen, ja, sag ich mal, wirklich diesen Weg gehen, dieses Due Diligence und hin und her und Prüfungen und lalala. Und ja, das hat jetzt ein paar Milliarden gekostet und das hat nichts gegeben. Und ja, wahrscheinlich sind es die bisherigen Übernahmen von Symantec und CA durch Broadcom, die der EU signalisiert haben, dass das keine besonders gute Idee ist, auch so mit Preissteigerung oder Benachteiligung von Kunden. Also das wird noch ganz spannend werden. Also wir sind uns da mal jetzt nicht so sicher, dass das durchgeht. Mhm. Vielleicht wird das auf den letzten Metern echt noch gestoppt.
Ja, viel Begeisterung gab es dazu ja eigentlich auch nicht. Ne? Also gerade bei Kunden haben wir ja auch immer wieder die Frage gekriegt, so, was machen wir jetzt, wenn wir kein VMware mehr machen?
Korrekt.
Ja, wir sprachen auch letztes Mal schon darüber, als wir zu dem Thema sprachen. Und ich habe da noch ein Anliegen zu. Wir sprachen letztes Mal über mögliche Alternativen zu vSphere als Hypervisor.
Genau, und ich glaube, da kam er so auf den Nenner. Ne? So Citrix ist, also XenServer, lächerlich, ist uninteressant. Ich glaube, so richtig rauskristallisiert tut sich ja eigentlich nur Hyper-V und Nutanix.
Ja. Und Hyper-V haben wir letztes Mal, glaube ich, sehr kurz abgehandelt mit, naja, Microsoft, die wollen ja nur Azure weiterentwickeln und die machen ja mit Hyper-V nichts mehr. Und mir ging letztens durch den Kopf, oh, das müssen wir noch nachreichen. Was ist denn mit Azure Stack HCI?
Oh, guter Punkt. Interessanter Punkt. Meinst du jetzt den Azure Stack Hub oder wirklich die HCI?
Ich meine schon die HCI, weil das ist ja wahrscheinlich noch am ehesten das, wo wir mit zu tun bekommen könnten.
Durchaus interessant, ne? Also gerade wenn, ich glaube, gerade wenn Kunden so vor dem Punkt stehen, entwickle ich jetzt meine Infrastruktur in Richtung Cloud, / Azure weiter, oder bleibe ich on-prem? Beziehungsweise, das ist natürlich vor allem für die Kunden interessant, die eigentlich gar nicht in die Cloud wollen, ne?
Ja, oder anders. Die eigentlich schon in die Cloud wollen, aber die irgendwelche Anforderungen haben, die es ihnen nicht zu 100% erlaubt.
Ach, du meinst
regulatorische, ranzige Legacy-Software, latenzempfindliches.
Ich habe diesen Begriff nur gedacht. Du hast ihn direkt übernommen. Wahnsinn, geil.
Ja, komisch. Manchmal liest man halt Gedanken, ne?
Genau,
ranzige Legacy-Software. Ich glaube, gerade Kunden, die Azure machen möchten und da vielleicht auch schon die Fühler hin ausgestreckt haben und jetzt vor der Frage stehen, was mache ich mit meiner lokalen Infrastruktur, ich glaube, das könnte eine ernsthafte Alternative sein, ne? Weil du eben deine, es gibt ja nun mal teilweise regulatorische Anforderungen, die sagen, diese Daten, die müssen hier
in meinem Datacenter bleiben.
Ja, genau dafür ist es eben gedacht. Du kriegst, also nur um das zu erläutern, kurz für die, die das erste Mal hören, ne? Das ist bestimmte Hardware von bestimmten Herstellern, die eben zertifiziert sind dafür.
Genau, es sind so alle Major-Brands sind dabei.
Ja, HPE. Genau. Und das ist dann eigentlich so eine echte Hybrid-Cloud, ne? Im Sinne von, das ist Azure obendrauf, es ist On-Prem-Hardware mit Azure integriertem Management.
Genau, ich glaube, das ist so richtig, dass so die Differenzierung, ne, zwischen dem Azure Stack Hub und dem HCI. Letzteres ist halt an Azure angebunden, also so für Telemetrie, Pay-as-you-go und so weiter, während der Azure Stack Hub ja wirklich voll integriert ist. Also du kannst ja dann aus dem Azure Portal dir alle erdenklichen Azure Services klicken und die werden dann bei dir on-prem auf dem Azure Stack Hub, der da steht, bereitgestellt. Vielleicht auch nochmal zur Einordnung, was so jetzt die Kosten angeht. Klar, du musst natürlich Hardware kaufen, weil du stellst dir ja On-Prem-Zeug hin.
Musst du ja so oder so, oder da kommt man ja wahrscheinlich auch her, dass man regelmäßig in einem gewissen Turnus sich Hardware zugelegt hat, 2 bis 3 Server oder genau, mehr. Oder
wenn ich mich da so richtig erinnere, ist es ja dann bei dem Azure Stack HCI so, du klickst dir eine Subscription dafür und die beinhaltet dann quasi das ganze, die ganze Azure Stack Software, die für den Betrieb notwendig ist. Da zahlst du dann, was waren das? Ein paar Dollar pro Core pro Monat?
10, glaube ich, oder 10, ja,
10, 10 Dollar pro Monat.
Ja, so um die Kante.
Pro Core, wohlgemerkt, pro Core. Und dann kannst du dir wieder deine eigenen Lizenzen mitbringen. Ne? Also quasi entweder du kannst eine Windows Server Subscription nehmen für $22 die VM. Oder halt dann, du hast selber Datacenter-Lizenzen oder auch Standard-Lizenzen, wenn du halt eine sehr kleine Anzahl von VMs hast. Die kannst du dann halt auch mit ins Rennen werfen, also Bring Your Own License. Mhm. Und, klar, beim Azure Stack Hub ist es ja so, da zahlst du ja für alles. Also du kaufst nicht nur die Hardware, sondern du zahlst dann auch wirklich für Storage, für VM, für alles hin und her. Genau. Hast natürlich dann Zeug, was komplett in deinen ins Azure integriert ist. Nee, das ist durchaus ein spannender Punkt, den hatten wir bisher noch gar nicht so auf dem Schirm. Ist natürlich auch für Unternehmen wie uns interessant. Ne? Also ich sag mal, Shipment von Hardware ist ja durchaus noch ein nennenswerter Teil unseres Geschäfts, unseres Projektgeschäfts. Und das ist natürlich dann interessant, weil damit kannst du natürlich auch Kunden eine sehr, sehr, sehr elegante Brücke in Richtung Azure bauen.
Genau, ne? Wenn man langfristige Pläne hat. Weil, ich sag mal, viele unserer Kunden zum Beispiel wären Stand jetzt heute nicht so weit, dass man sagen könnte, okay, wir machen jetzt mal hier zwei Monate lang ein Projekt und dann haben wir euch komplett in Azure laufen. Mhm. Kann ich mir gerade bei keinem unserer Kunden so vorstellen. Ja gut,
Wir haben die meisten unserer Kunden.
Ne, klar haben wir auch Kunden, die ihre Infrastruktur schon komplett in Azure laufen haben, aber übrigens Azure, ich möchte das gerne nochmal sagen. Ich hatte letztens eine lustige Diskussion mit meiner Schwester, die in den USA lebt und für ein Softwareunternehmen arbeitet. Und sie sagte immer, ja, und dann arbeiten wir da mit Azure. Und ich so, bist du sicher, dass das so heißt?
Okay.
Unternehmenskommunikation von Microsoft nennt das Ganze Azure, deswegen möchte ich da
ist
gerne
das wie bleiben. Router und Router?
Es ist vielleicht wie Router und Router. Ich habe aber jetzt schon lange nicht mehr Router gesagt, nachdem mich ein Kunde dafür mal ausgelacht hat. Falls der zuhört, schöne Grüße.
Also immer, wenn jemand das Wort Router benutzt, ist das direkt bei mir so, oh, Augen verdreh.
Also mir wurde das damals quasi von diesem Kunden untersagt oder zumindest wurde mir angedroht, dass ich jedes Mal ausgelacht werde, weil er sagte, du sagst ja auch nicht Route 66, das heißt Route 66, ich weiß nicht, wo du, aber ich glaube am Ende des Tages, solange wir uns miteinander verstehen, ist das schon in Ordnung.
Genau.
Nenn es doch, wie du willst.
Wir müssen da an der Stelle aber auch dann auch nochmal darauf hinweisen, ne? Du hast ja dann quasi dieses Azure Stack HCI, ist ja dann, du kaufst ja eine Subscription dafür, ne? Ist natürlich insofern interessant, wir hatten ja bei unserer Folge, als wir diesen VMware-Deal ein bisschen analysiert hatten, hatte ich ja schon die Vermutung geäußert, dass das in Richtung Subscription gehen könnte für wie es wir visan. Ja, und was soll man sagen, ne? Arctic hat Formen angenommen. Das war zur VMworld 21, war das noch eine Tech-Preview. Jetzt ist es halt tatsächlich live und wird als VSAN und vSphere Plus verkauft. Dabei ganz interessant, was ist das Ganze? Also ich würde das jetzt am ehesten als Anbindung von vSphere-Umgebungen an die VMware Cloud bezeichnen. Sprich, es wird halt so ein Cloud-Gateway deployed. Wird dann halt an deine VMware Cloud angedockt und du hast dann da drin entsprechend alles, ne, im Monitoring, kannst darüber, oder VMware plant darüber dann weitergehende Cloud-Dienste anzubinden, so Ransomware Protection mit Carbon Black, Disaster Recovery und so weiter. Interessant dabei ist der Fakt, dass du mit dem Hinzufügen deiner vSphere-Umgebung in diese VMware Cloud auf ein Subscription-Modell wechselst. Ein Schelm, der Böses dabei denkt.
Doch schon mal.
Also, damit haben wir es natürlich jetzt, ich will nicht sagen schwarz auf weiß, aber das sind wahrscheinlich so auch die ersten Auswirkungen oder das vielleicht schon auch ein lang angedachter Wechsel. Ich meine, es gibt einige Produkte bei VMware, die sind eh schon in einem Subscription-Modell, also das ganze Thema Horizon View on Azure zum Beispiel oder auch in anderen Cloud-Umgebungen. Das ist ja auch ein Subscription-Modell. Jetzt haben wir es halt auch beim Hypervisor. Ist natürlich jetzt nicht für jeden was, aber ich denke mal so gerade größere Kunden, die mehrere verteilte Umgebungen haben, die können davon echt profitieren, dass es halt alles in einer Oberfläche haben. Da bin ich sehr gespannt, wo da die Reise hingeht. Momentan ist das Ganze noch recht neu. Wir werden dazu auch ein bisschen was verlinken, aber da wird sicherlich dann auch in Bälde mehr mehr Informationen zu geben, auch was dann dieser Wechsel auf dieses Subscription-Modell angeht. Da habe ich jetzt außer ein paar Screenshots und dem Hinweis, ja, wir wechseln dann, oder wenn Sie dann Ihre Maschinen dazu hinzufügen, Ihre vCenter da andocken, dann wechseln Sie auf ein Subscription-Modell. Das muss man dann jetzt mal in ein paar Wochen mal ein bisschen aufarbeiten und mal gucken, wo dahinter die Reise geht, wie das auch technisch oder finanziell exakt aussieht.
Ja,
da müssen wir mal schauen.
Multicloud als Grundsatzthema, ne? Das nimmt dann natürlich ein Stück der Komplexität auch weg.
Genau, also gerade wenn du jetzt dann vSphere-Umgebungen hast, die halt in Azure laufen, in AWS laufen oder bei HPE GreenLake oder On-Prem und ich weiß nicht wo, das kannst du natürlich da alles relativ schön zusammenführen. Aber
warum willst du überhaupt Multicloud?
Boah, das ist auch immer wieder so ein Thema. Wenn du jetzt die Leute hast, die so richtig Enterprise denken, die werden sagen, ja, du musst Multicloud machen, einfach weil du dann halt da mehr Vorteile von hast und günstiger unterwegs bist und sonst irgendwas. Für mich heißt Multicloud für die allermeisten Kunden einfach nur eine unfassbare Komplexität. Ja. Ich meine, klar, du willst dich auch nicht unbedingt von einem Hersteller abhängig machen.
Vendor-Login.
Vendor-Login. Wobei das natürlich schön ist, ein Vendor-Login, dann ne, deployst du deinen ingelockten Vendor einfach über alle Clouds, die du hast. ich denke einfach, das ist bei vielen Unternehmen einfach so gewachsen. Ne? Dann wird mal hier ein Projekt aufgesetzt, dann wird da was deployed, dann wird hier was aufgesetzt. Also mir kann keiner erzählen, dass er da eine Multicloud-Strategie hat. Hint, hint. Ich lasse mich da gerne vom Gegenteil überzeugen.
Wie immer.
Aber ich kann auch ehrlich gesagt nicht erkennen, dass man damit wirklich nennenswert Geld sparen kann oder auch Komplexität einspart. Ganz im Gegenteil, wahrscheinlich hast du nachher irgendwie eine Horde an Beratern da sitzen, die dir dann das Ganze irgendwie am Laufen halten.
Genau, für jede Cloud ein eigener Dienstleister. Macht's noch kompliziert.
Genau. ja, kompliziert. Viele Clouds, vielleicht eine nicht ganz so lustige Überleitung. Viele Clouds helfen dir nicht dabei, Geld zu sparen. Und wenn sich die Conti Ransomware Gang in mehrere kleine Ransomware Gangs aufspaltet, dann hilft dir das auch nicht dabei, Geld zu sparen. auch das
Conti.
Ja, genau. Auch das ging so ein bisschen durch die Presse. Ich habe da auf Bleeping Computer was gelesen, dass ich wohl die Conti-Gruppe nach diesem Breach, den sie da hatten, in knapp 40 eigenständige Organisationen aufgeteilt hat. Also auch diese Plattform fürs Defacing und Verhandlungen sind wohl seit Wochen offline und die haben auch irgendwie schwer Stress mit Strafverfolgungsbehörden. Warum nur? und ja, jetzt hat sich das Ganze ein bisschen aufgespalten und man intensiviert die Zusammenarbeit mit anderen Gruppen. Was hat man da? Hive, Black Cat, die hatten vor einiger Zeit, hatten die wohl Trickbot übernommen, also so eine Plattform für Malware Delivery Initial Access. Das ist so richtig Business-Sprech, ne?
Das ist ja auch Business-Sprech. Also wenn ich darüber nachdenke im Zusammenhang mit Conti, die haben Business-Hours?
Ja, das ist ganz lustig. Hat man wohl mal Chat-Nachrichten aus diesem Breach ausgewertet, ja. Da stellt sich heraus, die haben tatsächlich so Business-Hours. Sind wohl alle irgendwie GMT plus 3, also irgendwie Moskauer Zeit. Mhm. Und dann, ne, Neujahr arbeitet man nicht. Und ansonsten hat man so dann 14 Stunden am Tag, wo man dann halt aktiv ist und arbeitet.
Und den Rest halt nicht, ne?
Den Rest halt nicht.
Ja, es ist halt ein Business.
Es ist ein Business, ne?
Es ist wirklich ein Business. Hat man ja, ne?
Ich wollte schon immer mal meinen Lebenslauf schreiben und was haben Sie entwickelt da? Eine Plattform für Malware Delivery. Ob es da auch Customer Success Engineers gibt? Oder irgendwie ein Malware Delivery Manager, der dir dabei hilft, die Malware in deinem Netzwerk zu verteilen. Ich glaube, da schreibe ich mal meine Signatur. Nein, ist nicht lustig. Ist wirklich böses Business. Und ganz lustig, jetzt hat man sich wohl bei Conti oder überhaupt bei diesen ganzen Ransomware-Gruppen wohl auch mal Staaten vorgenommen. Man scheint ja wohl gerade mit Costa Rica ein bisschen Beef zu haben, nachdem man da wohl diverse Sachen gezielt angegriffen hat.
Aha. Das ist ja auch nichts Neues, ne?
Ja, genau. Aber Conti ist halt so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Also Lockbit liegt wohl weit vorne, was die Ransomware-Deployments oder Angriffe angeht. Jetzt gerade, ne, wir haben ja bei uns im Baugebiet, da steht man vor diesen Rohbauten, stehen ja manchmal so Silos von Knauf, das ist so hier, ne? Gips oder auch so Estrichhersteller, ja, die liegen auch da nieder. Die hat es nämlich irgendwie letzte Woche erwischt. Hatten sie dann auf der Homepage auch so ein lustiges, so eine lustige Info, ja, so Mail und so wird halt nicht gehen. Aber Teams geht, also und Handynummern gehen auch, also sie können weiterhin anrufen. Hatten dann auch geschrieben, dass die die sicher oder was hatten sie genannt, dass irgendwie eine Sicherheitssoftware hätte die Bedrohung erkannt und entfernt, aber man hätte vorsichtshalber alle Maschinen runtergefahren, ist klar. Mal schauen, wie lange die am Boden liegen.
Kann schon stimmen, ne? Was meinst du? Siehst du irgendwo eine Bedrohung? Was machst du denn dann? Also wenn du weißt, da ist etwas passiert in deinem Netzwerk, weißt auch, deine Software hat es eingedämmt, willst du nicht trotzdem mal sicher gehen?
Ja, natürlich würde ich sicher gehen, aber in meinen Augen ist das viel wahrscheinlicher, dass die morgens reinkommen, dann sollten sie irgendwo Bitcoins einwerfen.
Ups, ja.
Und dann hat man halt gesagt, ja, ist nicht so schlimm. Wahrscheinlich kramen die gerade ihre Bänder irgendwie aus dem Keller raus. Aber hat mal wieder einen großen erwischt. Ne? Also das ist ja nur tatsächlich kein kleiner Laden. Mal schauen, wir werden berichten. Also ne, schön weiter aufpassen, keine E-Mail-Anhänger aufmachen. Am besten gar keine Anhänge durchlassen via E-Mail. Und wachsam bleiben. Wenn wir eine
Schreibmaschine im Schrank stehen haben.
Naja, ob es die bringt, weiß ich nicht. haben wir so ein bisschen jetzt die News abgeklappert. Wir hatten uns ein anderes schönes Thema, ja, ein Hauptthema für diese
ursprünglich
Folge
heute, ne?
Mal vorgenommen.
Ja, warum eigentlich, ne? Haben wir jetzt wieder viel mitgemacht, die Woche?
Auf unterschiedliche Art und Weisen, ne? Und zwar das Thema Load Balancer.
Also ich denke jetzt an Freitag, wo wir einen Effekt hatten, der mal auftrat und mal nicht und wir beide dachten, lass doch mal auf den Load Balancer gucken.
Genau. Wo treffen wir denn in unserer Praxis typischerweise Load Balancer?
Exchange, ganz häufig. Alles, was irgendwie von außen Webzugriff hat, wichtig ist, redundant sein muss, kannst du schön hinter Load Balancer packen.
Genau, also
in allermeisten Fällen ist das irgendwas für Exchange.
Genau, also ich glaube, da kann man bei uns definitiv ein Muster erkennen, die Load Balancer, die wir deployen, die deployen wir halt fast ausschließlich für Exchange, beziehungsweise dann halt hochverfügbare Exchange-Umgebungen, wo wir also mehrere Server haben für den Client-Access.
Sehr viel Web-Anwendungen im Allgemeinen, also nicht nur Exchange, sondern Web-Anwendungen im Allgemeinen, aber muss ja nicht nur das sein. Ne? Du kannst ja auch andere Dienste wie ein Radius oder sowas,
genau,
kannst ja auch
Load Balancer. Richtig, also ein Load Balancer ist ja erstmal der Dienst, egal den er irgendwie verteilt, sondern ne, kannst ja alles Mögliche hinterstellen. Ich denke, man kann auch sagen, so das, was wir am häufigsten einsetzen, ist tatsächlich Citrix. Also Citrix ADC, Application Delivery Controller, früher auch Netscaler. Der ist übrigens gar nicht von Citrix. Da haben sie auch mal irgendwann vor Jahrzehnten irgendwie einen Laden gekauft.
Haben sie gut gekauft.
Ja, ja, dann sind da Leute gegangen und haben dann die Firma F5 gegründet, die komischerweise auch Load Balancer
baut.
Sowas. Ist dann immer ganz schön. Manchmal kann man Sachen bei F5 abgucken und auf dem Netscaler implementieren. Das funktioniert meistens ganz gut. vielleicht muss man an der Stelle dann auch mal unterscheiden. Ich meine, wir machen ja auf den Load Balancer noch ein bisschen mehr. Wir machen ja auch viel Security. Und ich glaube, an der Stelle muss man dann auch mal sagen, ja, da muss man vielleicht mal Load Balancer von Reverse Proxy trennen.
Aber für Reverse Proxy stellst du dir nicht notwendigerweise direkt einen Citrix ADC dahin.
Wo wir da die verschiedenen Varianten haben, das können wir ja tatsächlich gleich mal machen. Aber ich glaube, im Kern kann man so sagen, ne, Load Balancer ist so Hochverfügbarkeit.
Und Reverse Proxy Air Security und
ne? Typischerweise so TLS Interception, also wenn du dann halt TLS-Verbindungen auf der einen Seite, auf der öffentlichen Seite des Reverse Proxys halt annimmst und dann zum Backend-System eine getrennte Sitzung aufbaust. Wobei, das mag auch nicht jede Anwendung.
Nee.
So, da hatte ich nämlich tatsächlich mal ADFS-Proxys. Die mögen das nicht unbedingt, da muss man das halt durchgeben. Warum will man überhaupt TLS aufbrechen? Ich meine, da gab's im Vorfeld zu TLS 1.3 gab es da halt auch Diskussionen, weil eigentlich sollte gesagt werden, TLS 1.3 lässt sich nicht aufbrechen, was dann halt vor allen Dingen Strafverfolgungsbehörden, Banken, den ganzen Finance-Kram irgendwie auf die Barrikaden macht. So, wir wollen da aber reingucken können. Also geht das dann wieder. Aber ne, was sind denn so für dich typische Anwendungen, wo man halt TLS aufbricht?
Also mir fällt spontan als erstes ein, okay, ich habe mein Zertifikat, das kaufe ich einmal im Jahr. Das möchte ich nicht auf 5, 6, 10 Servern austauschen, sondern idealerweise an einer Stelle zentral. Das ist ein Klassiker, wo du dein Zertifikatsmanagement deutlich vereinfachen kannst. Ne?
Genau, du hast es dann auf einer Kiste drauf für mehrere Dienste und also typischerweise dann natürlich Webdienste. Mhm. Und du brauchst dich dann halt im Backend nicht mehr darum kümmern. Mhm. Und ja gut, wo wir das halt häufiger machen, ist auf Firewalls, klar. Wo wir dann halt in TLS-Verkehr reingucken, beziehungsweise halt terminieren auf der einen Seite, reingucken, auf der anderen Seite wieder verschlüsseln. Mhm. Aber ansonsten Web-Application-Firewalls, also das kennen wir natürlich vom Netscaler zum Beispiel oder auch, ja, ich glaube, ja doch, Apache und Nginx oder Nginx. Auch da besteht die Möglichkeit, dass man da so Web-Application-Firewall-Sachen macht, also wo man sich dann halt wirklich den Verkehr dann da anguckt, der dann dadurch
krabbelt. Aber mit Nginx habe ich das tatsächlich noch nicht gesehen.
Ja, also gibt dieses Thema Web Application Firewall gibt es tatsächlich mehrere. Also wir haben es ja bei einigen Kunden mit Citrix ADC beziehungsweise die Web Application Firewall auf dem Citrix ADC. Es gibt von Nginx, und das ist ja, also ich sag mal, du hast ja so ein, also wer da bessere Zahlen als ich hat, kann das gerne sagen, aber typischerweise haben wir im Internet so 3 Webserver, Apache, Nginx und Internet Information Server, Microsoft.
Hoffentlich den nicht.
Doch, ich glaube, den siehst du schon noch
häufig. Ja, inzwischen, ne? Ja.
Und von dem Nginx, da gibt es tatsächlich auch eine kostenpflichtige Version. Lustigerweise, Fun Fact, ich hatte ja gerade gesagt, F5, ne, Load Balancer, die haben irgendwann, ich glaube 2019, haben die Nginx gekauft. Also das ist jetzt mittlerweile ein F5-Produkt. Und da gibt es halt dieses Mod Security WAF, was halt ein Modul ist für den Nginx. Das gibt das Ganze auch noch für die freie Version. Das ist dann quasi eine Art Connector zwischen Nginx und Libmod Security. Und da kann man dann halt auch Regeln bauen. Also ganz einfache Sachen, dass er halt dann einfach HTML, XML auf Korrektheit überprüft, bis hin zu Erkennen von SQL Injection und hin und her.
Das ist aber auch für die ein oder andere Anwendung schwierig.
Mal, ich hatte schon so viel Scheiße mit Web Application Firewalls, ne? Also gerade auf dem Netscaler, mein lieber Herr Gesangsverein, also der kann unter anderem signaturbasiert Angriffe oder Angriffsversuche erkennen und damit natürlich dann auch umgehen. Dass irgendwann mal, die haben bei einem Kunden gibt es eine Anwendung, da gab es dann zum Beispiel so eine Funktion für einen Datei-Upload. Ja, da schlug das Ding dann zu oder dann wurden irgendwelche Sachen als Cross-Site-Scripting erkannt.
Ja.
Das ist richtig übel. Also da kann man, das ist natürlich alles immer so eine Security-Sache, ne? Und Security muss immer irgendwie unbequem sein, aber das ist auch so eine Sache, da kann man sich das Leben auch schon echt schwer mitmachen.
Wobei, kann es sein, dass etwas als Cross-Site-Scripting erkannt wird, was kein Cross-Site-Scripting ist?
Naja, sagen wir es mal so, da fehlt mir jetzt irgendwie, also kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Ich finde es nur merkwürdig, wenn du eine Anwendung hast und auf einmal schlägt dann irgendwie so ein Drupal-Exploit zu, wo du ganz genau weißt, auf der anderen Seite läuft kein Drupal
genau.
Oder sowas.
Ja, das ist das Problem mit diesen Signaturen und auch, ne, man kann es jetzt auch einem Entwickler nicht anlasten, dass er dir nicht genau sagen kann, nee, du musst aber das und das und das und das an Signaturen zulassen.
Das ist aber meiner Ansicht nach bei WAFs mit das größte Problem, dass nämlich die Entwickler in der Regel nicht sagen können, was sie brauchen und was sie nicht brauchen. Also die typische Antwort, wenn ich sage, hey Leute, wir haben hier einen Webservice, den möchten wir über einen Citrix ADC veröffentlichen, wir haben eine Web Application Firewall, bitte teilt mir mit, was darf ich machen? Was darf ich nicht machen? Ja, ist ja halt Corporate Policy, ich muss das machen. Und dann kommt immer so Geschwurbel, wir haben keine Kunden, die das machen, keine Ahnung, müssen sie selber rauspopeln.
Keine Erfahrungswerte. Ich finde es irgendwie auch nachvollziehbar. Also wenn man sich anschaut, wir reden ja jetzt nicht irgendwie von keine Ahnung, 20 Regeln oder von 50. Wir reden ja von Hunderten, Tausenden von möglichen, in Anführungsstrichen, Chartsignaturen. Mhm. Und da den Überblick zu behalten, ich glaube, das ist wirklich am Ende Trial and Error, oder?
Das ist es, und das ist halt auch an vielen Stellen schon extrem schmerzhaft. Wobei, muss man auch dazu sagen, also auch da nochmal, um das auch ganz konkret zu machen, so eine Web Application Firewall ist typischerweise so eine Reverse-Proxy-Aufgabe. Also ne, wenn wir jetzt beim Beispiel Citrix ADC bleiben, als langläufig als Load Balancer bezeichnet, das ist nicht nur ein Load Balancer, das ist auch immer ein Reverse Proxy. Das ist halt, ganz häufig sind das Funktionen, die sich halt nicht trennen lassen. Anderes Beispiel, Sophos UTM. Ja, auch da gibt es eine Reverse Proxy Komponente, die genau solche Sachen machen kann. Auch wir haben ja Kunden, die zum Beispiel Exchange über eine Sophos UTM bereitstellen, und auch da musst du immer aufpassen, welche Regeln wendest du jetzt auf diesen Exchange Traffic an, welche nicht. Und ich glaube, am Ende des Tages ist das total egal. Sobald du anfängst, in Verkehr rumzufuschen, kann das sein, dass die Anwendung auf der anderen Seite dahinter einfach umkippt.
Kann sein, ja. Es ist auch, können viele Firewalls, kann ich nur eine Sophos UTM. Ich habe es letztens bei einem Kunden auf einer Fortinet gebaut. Ich persönlich finde, der Nachteil dabei ist, dass du damit den Traffic von extern beispielsweise abbildest und das Gleiche dann für intern nochmal neu bauen musst und für aus dem Gastnetz dann nochmal neu bauen musst etc. Das ist so mein persönliches Problem mit der Firewall, weil ich eben an keiner Stelle...
Ist das jetzt irgendwie Fortinet-spezifisch, dass du das dann irgendwie für verschiedene Interfaces oder verschiedene Quellen...
Ah, good point. Das könnte jetzt auch Fortinet-spezifisch sein. Ja, ich glaube... Ja, ist es auch richtig, weil die in die Zonen aufteilt. Beim Formulieren der Regel musst du eine Quelle und eine Zielzone angeben, und du kannst nur eine angeben.
Okay.
Auf anderen Firewalls geht das bestimmt.
Ja, okay. Ja, wobei, das ist ja dann auch jetzt Reverse Proxy auf einer Firewall. Wenn ich jetzt überlege, wie unsere typischen Citrix ADC Deployments, da haben wir das Ding ja selber stehen, und ja, im Prinzip von der Firewall kommt ja nur ein DNAT dann in Richtung der VIP vom Netscaler.
Genau, ne? Das ist dann wieder einfacher.
Noch ein bisschen,
auch intern kannst du dann per DNS eben auf die VIP von dem Netscaler drehen.
Ja, gut, wenn du dir nicht mit dem Routing noch die Karten gelegt hast, da hatten wir auch schon mal ein bisschen Spaß mit. Ne?
Ja.
Du musst ja auch sicherstellen, dass der Verkehr dann da wieder durchgeht.
Ja.
Wenn man so diese typischen Reverse-Proxy-Sachen, oder sagen wir es mal so, wenn ein Kunde einen Load-Balancer, einen Reverse-Proxy, eine Security-Appliance abseits einer Firewall, dann werden wir häufig Netscaler ins Rennen werfen. Aber das ist ja nicht die einzige Variante. Also wer ein bisschen Spaß am Basteln hat, der kann halt auch einen Nginx nehmen. Das muss jetzt nicht mehr die kostenpflichtige Variante sein. Also diese Plus-Version, die kann halt noch mehr. Ne? Da gibt es dann halt ordentliches HA, da gibt es halt so App-Protection, da gibt es ein ordentliches Dashboard-Monitoring, und du kannst halt auch Änderungen über eine API machen. Das geht alles bei der Nginx. Bei der Nginx-freien Version geht das nicht.
Und vom ADC gibt es auch eine Express, ne? Aber die ist eingeschränkt.
Genau, richtig. Also das ist vielleicht nochmal ganz interessant. Es gibt von dem Citrix ADC gibt es eine VPX Express. Das heißt, die könnt ihr einfach deployen. Da müsst ihr auch keine Lizenz einspielen, sondern wenn das Ding hochfährt, dann kommt das automatisch in dieser Express-Variante hoch. Da gehen dann halt maximal 20 Mbit und 250 TLS-Verbindungen. Das ist jetzt nicht so mega viel. Wenn du jetzt so, keine Ahnung, drei Dutzend User hast, dann kannst du das machen. Dann kannst du darüber natürlich relativ einfach deinen Exchange Load balancen, weil das Schöne ist, diese VPX Express, das ist der komplette Umfang der ADC-Standard-Lizenz. Das heißt auch HA. Also das ist für sehr kleine Deployments,
für kleine Firmen.
Ganz nett. Aber wie gesagt, ne, 250 Connections maximal, also TLS-Connections maximal, dann sind da vielleicht am Ende, keine Ahnung, 2-3 Dutzend User. Ja, würde ich auch immer vorziehen, bevor ich anfange, mit einem Nginx zu basteln oder mit einem Apache, mit Mod Security oder Mod Proxy irgendwie rumzubasteln. Klar funktioniert das auch. Wir haben auch einen Kunden, der seine Exchange
weil da eben auch nicht jeder übermachen darf und sowas. Genau.
Also das funktioniert schon. Ne? Aber das ist halt auch echt immer aufwendig dann. Also da musst du halt dann in diesem ganzen Thema Linux, Unix, musst du da halt dann auch schon einigermaßen drinstecken.
Mhm. Mhm. Das stimmt. Ja gut, am Ende guckt man sich dann eh an, was möchtest du machen und wie ist deine Umgebung, was hast du hier schon da an Tools, und wenn der Kunde nichts extra da drauf kaufen muss, ja, also man würde jetzt nicht zwanghaft jedem Kunden, der an das Thema Load Balancing denkt, ein ADC aufschwatzen.
Das ist natürlich eine interessante Sache. Ne? Also ich sag mal, meiner Ansicht nach, wenn du, also der beste Fall ist, du machst Exchange online. Das ist der beste Fall. Ja, du gibst den Scheiß einfach raus. So, wenn du das nicht willst.
Am besten isst du keine Äpfel, sondern Birnen. Also, das ist jetzt.
Ne, wenn du das nicht willst, klar, dann musst du deinen Exchange halt on-prem betreiben. Mhm. Und ja, in meinen Augen ist ein redundanter Client-Access und eine Mailbox, eine hochverfügbare Mailbox-Ebene, mhm, ist eine Low-Hanging-Fruit bei Exchange, weil es kostet nicht eine weitere Lizenz. Mhm. Und dann habe ich mein Mailzeug hochverfügbar, weil das ist nun mal echt für viele Unternehmen total wichtig.
Mhm. Mein Gedanke war jetzt der Grundsatz, wenn wir nicht nur von Exchange sprechen, sondern was willst du Load Balancen? Gucken wir uns mal an. Also du kannst jetzt nicht pauschal sagen, wir nehmen jetzt für alles einen Citrix ADC. Der kann zwar alles, aber ist nicht immer notwendig. Darauf wollte ich hinaus.
Ja gut, was sind denn so typische Anwendungen, die wir bei Kunden Load Balancen?
Letztens zum Beispiel bei einem Kunden seine Stundenerfassung.
Seine Zeiterfassung, oder?
Ja, genau, für alle Mitarbeiter.
Das ist Load Balanced?
Die wollten Reverse Proxy eigentlich nur.
Okay. Ja, das ist ein interessanter Punkt. Ne? Also deswegen vielleicht auch, dass wir das gerade nochmal so schön rausgenommen haben, ne? Was ist ein Load Balancer und was macht ein Reverse Proxy? Weil, erinnere dich an Hafnio?
Ja.
Da waren ja dann Reverse Proxys oder Kunden, die Reverse Proxys haben, auch echt im Vorteil. Ne? Die konnten halt sagen, nee, hier ECP oder so ist halt nicht.
Das stimmt. Ach, du meinst dann auch mit URL-Abfrage. Das ist ja auch nochmal so ein Knackpunkt.
Genau, ich
Reverse Proxy mache und das SSL ablade irgendwo anders. Ja, heißt ja nicht, dass ich darüber auch eine URL-Prüfung machen kann. Das ist ja auch nochmal ein entscheidender Unterschied, ne? Ob deine Lösung das braucht. Also möchtest du /ECP zum Beispiel sperren, aber /over durchlassen?
Genau.
Ne? Geht.
Ich meine, das ist ja auch das Lustige, das hat man, glaube ich, bei Hafnium auch schön gesehen, dass ein Großteil, oder auch bei, ja doch, bei Hafnium halt gesehen, dass ein Großteil dieser automatisierten Scanner, die halt nach verwundbaren Exchange-Servern erstmal geguckt haben, ist das ein IIS? Wenn ja, dann gucke ich mal weiter. Mhm. Und ich bin klar, wenn du natürlich dann irgendwie so ein Apache oder so ein Nginx oder sowas da stehen hast, der dann möglicherweise auch einfach sagt, nee, ich bin hier irgendwie ein Apache 2, dann ziehen die halt weiter. Aber bedingt natürlich auch immer, dass ein Kunde sowas weiß. Mhm. Weil, ne, kennen es beide, so der häufigste Fall, wie man Webdienste oder wie man überhaupt Anwendungen ins böse Internet stellt, ist das gute alte DNAT auf der Firewall. Das ist halt nicht immer die beste Idee.
Sehr wahr.
Ja,
kann ich nichts hinzufügen? Tut mir leid.
Ja, also das ist ja schon immer ein bisschen gruselig, wenn man dann auch mal anfängt, so ein bisschen rumzusuchen, ne, wie oft halt irgendwelche, auch Privathaushalten, wie oft irgendwelche Webcams oder so dann da irgendwo im Internet stehen.
Einfach mal Webcam googeln, ja.
Ja, schon dann, ne? Einfach mal nachsuchen. Da wird sich schon.
Ja, ist leider wahr.
Wird sich schon was finden.
Warum? Weil, ne, im Herstellerhandbuch steht halt drin, wenn du das aus dem Internet haben willst, dann mach hier auf deiner Fritzbox das und das und das. Und da denkt keiner drüber nach. Kein Laie, denkt er.
Ja, genau. Und ne, da haben wir vielleicht noch den Bogen zum Intro. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es diverse Leute bei Log4j erwischt hat. Ne? Weil halt alte, ranzige Anwendungen, die keiner mehr pflegt, dann doch einfach im Internet stehen. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob bei Log4j halt ein Reverse-Proxy was gebracht hätte, aber das ist ja immer eine gute Idee, Verkehr, der von außen rein will, sich mal genauer anzuschauen. Mhm. Das stimmt schon.
Ja, Ja gut, ne? Ob es für Log4j was gebracht hätte? Ja, es kommt drauf an, wenn du es auf der Firewall machst, könnte ich mir das sehr gut vorstellen, weil die ja auch Signaturen nachlädt.
Dann sprichst du jetzt aber von einer Reverse-Proxy-Komponente auf einer Firewall.
Ganz genau. Oh, wir machen es auch kompliziert heute.
Na, ich glaube schon.
Nein, es ist wahr,
dass das relativ wichtig ist, weil ich glaube, das ist halt auch für das Verständnis wichtig.
Mhm.
Weil Firewalls sind erstmal nur Pakete hin und her schaffeln, aber sobald wir da in den Layern nach oben gehen, ist es dann eben nicht mehr Thema Firewall, sondern es ist halt eine andere Komponente auf der Firewall.
Und Load Balancing für einen Exchange kann man ja auch anders machen.
Boah, du meinst jetzt aber nicht DNS-Round-Robin.
Natürlich meine ich DNS-Round-Robin.
Ja, also auch da vielleicht nochmal sehr konkret, ne? Man muss bei Exchange 2013, 2016, 2019, das ist ja das, was wir momentan noch draußen rumfliegen haben. Ich hoffe nicht, dass jetzt noch einer mit einem 2.10er um die Ecke kommt. Mhm. Man muss das mal unterscheiden, weil es gibt halt eine Redundanz, was den Client-Access angeht. Und es gibt eine Redundanz, was die Datenbanken angeht. Mhm. Ne, bei der Redundanz von den Datenbanken, die Datenbankreplikation, das ist die Database Availability Group. Und das andere ist das sogenannte Client Access Array. Das sind ja tatsächlich zwei verschiedene Paar Schuhe.
Klar. Ja, ne? In der Praxis häufig aber dieselben Server.
Ja gut, du kannst es ja mit seit 2016 kannst es ja auch nicht mehr trennen. 2013
nee, aber ich kann ja funktionell sagen, diese zwei Exchanger, die machen nur Client Access, haben keine Datenbanken. Das kann ich ja funktionell
ja,
so
genau.
sagen.
Okay. Ja, das stimmt. Und ne, du brauchst halt einen Load Balancer, um die Anfragen quasi auf die auf den Client Access oder auf die Client Access Server zu verteilen. Und der Client Access Server, der geht dann halt hin und sagt, okay, ich hole mir die Daten dann entsprechend von dem Mailbox-Server, der die Datenbank aktiv hat, wo der User, der jetzt zugreift, seine Mailbox hat. Und ne, typischerweise für die Lastverteilung des Client Access, klar, nehmen wir Load Balancer, ja, und wir sichern den Verkehr über Reverse Proxies ab, die dann teilweise auch auf diesen Load Balancern arbeiten. Aber ja, streng genommen kann man auch ein DNS Round Robin machen.
Ja. Es ist ohne das Thema Reverse Proxy, kannst du, ja,
genau,
für den
für
gleichen.
Die Lastverteilung.
Genau, du nimmst einen Namen, du legst dir einen Namensraum
an.
Genau, legst dir zwei A-Records an oder
genau,
drei mit, oder zehn, wie, ja, auch, wie viele Exchange Server du auch immer hast.
Mit den entsprechenden IP-Adressen deiner Exchange Client Access Server. Und wenn du dann bei jeder Abfrage bekommst, da halt eine andere Reihenfolge zurück.
Ja, genau.
Ja.
So, und theoretisch funktioniert das.
Theoretisch, das funktioniert sogar in der Praxis. Also ich glaube, der offizielle Wortlaut seit Exchange 2016 von Microsoft ist, das ist supported,
aber
not recommended.
Hässlich. Okay, also
das
hässlich
ist,
mit anderen
das
Worten.
Ist, das ist der exakte Wortlaut. Nee, das funktioniert tatsächlich. Also sieht auch in der Praxis tatsächlich so aus, dass ein Client dann halt zu dem ersten Server in der Liste sich verbindet, den nutzt und macht und tut. Wenn die Time to Live abgelaufen ist, dann fragt er halt erneut an, dann nimmt er halt den anderen, das ist dem quasi total egal. Im Fehlerfall sieht es ein bisschen anders aus, weil dann hast du ungefähr 20 Sekunden Delay, die der Outlook oder die Outlook dann versucht, den bisherigen Client Access Server zu erreichen. Und dann wechselt er den einfach. Also das ist tatsächlich für die
das
Leute auch nahezu unterbrechungsfrei. Ne? Die haben im Zweifel diesen Lag da drin, aber das war es dann halt auch.
Ja, aber wenn du Maintenance machst, das ist ja vielleicht
das ist
auch noch ein Punkt.
Genau, das
ne?
ist der Punkt.
Also es
ne?
gibt
wenn du Load
bei
Balancer
Exchange
hast,
den Maintenance Mode, den sogenannten.
Was macht der
da? Nochmal einen Bogen zurück zum Thema Reverse Proxy, Load Balancing, wie auch immer, über beispielsweise ADC. Es gibt bestimmte URLs, die dieser abfragen kann. Ja,
genau,
um
du willst ja bei dem Load Balancer prüfen,
meinem,
ob der Dienst da ist. Ne?
Ne, auf meinem ne, Server 1, Server 2, ob da jeweils zum Beispiel der OVA, ob das erreichbar ist, ob ich einen ne, Status 200 bekomme, alles schick oder eben auch nicht.
Genau,
das bekommt dieser Load Balancer / Reverse Proxy diese Rückmeldung nicht mehr, dann kann er ihn aus der Load Balancing Konfiguration rausnehmen.
Genau.
Das bedeutet auch, wenn du eine DAC hast als Beispiel, dann kannst du den Maintenance-Mode einstellen, den DAC-Maintenance-Mode. In dem Moment werden diese URLs gesperrt. Also es kommt dann kein Status 200 mehr. In dem Moment weiß der Load Balancer eben Bescheid. Gut, den Server brauche ich jetzt gerade mal nicht mehr verwenden.
Genau, also ganz das konkret bei Exchange ist es halt dann, gibt es diese Health-Check-URLs und sobald der Maintenance-Mode
fiel der Name gerade nicht ein, danke.
Aus ist, antwortet halt der auf diese Health-Check-URLs nicht. Damit geht der Monitor für den Service in einen Fehler und damit wird der Server dann aus dem Load Balancing rausgenommen. Genau, und ich glaube, der Maintenance-Mode von Exchange geht dann halt hin, schubst die Datenbank um oder macht die Datenbank nur auf einem anderen Server aktiv.
Auch das.
Routet irgendwie noch die Mail-Queue rum, genau.
Macht divers. Ja, Mail-Queue muss, glaube ich, manuell noch machen. Beziehungsweise es gibt ja den Server-Component-State, den setzt er eigentlich nochmal erstmal manuell nochmal auf Server-Wide, Offline und dann kannst du deine Updates installieren, wie du sie hoffentlich jeden Monat machst.
Windows Updates, gut, bei CUs ist es ja genau das Gleiche. Ne?
Ja, klar.
Genau. Ja gut, aber wenn du dann DNS-Round-Robin hast, dann stehst du nämlich da, weil da musst du dann ja quasi dein DNS-Round-Robin-Record anpassen.
Ja.
Musst dann entsprechend den Server, den du jetzt warten willst, da aus dem Round-Robin rausnehmen. Muss die Time-to-Live abwarten. Ne? Also jeder DNS-Eintrag hat ja eine Time-to-Live. Typischerweise würde man die beim DNS-Round-Robin auf 5 Minuten runtersetzen, sodass man dann nach 10 Sekunden sicher gehen kann, dass jeder Client seinen Eintrag im DNS-Cache weggeworfen hat und sich den neu angefragt hat, dann ohne die IP-Adresse des Servers, den man jetzt warten will. Da muss man also definitiv ein bisschen mehr mitdenken.
Aber Outlook ist dann auch wirklich so schlau zu sagen, wenn er unter der einen Adresse keinen Exchange-Server erreicht, wie erwartet, dann...
Genau, dann nimmt er halt die nächste Adresse in der Liste. Wenn du eine Namensauflösung macht, dann kriegst du ja halt eine Liste von IP-Adressen zurück für diesen Rekord. Und dann nimmt er einfach den nächsten.
Ja, gut. Mein Windows macht ja eine erfolgreiche DNS-Abfrage. Deswegen frage ich das gerade so.
Ja, aber trotzdem, der DNS-Cache oder ne, er macht eine Abfrage, er bekommt damit die Time to Live noch mit. Und nach 5 Minuten muss ich neu abfragen. Genau. Ja, und dann würde das dann auch...
Mit der Time to Live der Manipulierten ist das dann wahrscheinlich auch
also, noch, wobei, also ich persönlich machbar, halte das, aber halt dieses Konzept mit DNS Round Robin, egal für welchen Dienst, wir haben das jetzt natürlich sehr konkret am Beispiel Exchange mal festgemacht, aber ich glaube, es ist egal welcher Dienst, ich halte das für unglaublich hässlich. Also... wenn ich einen Dienst load balancen muss, dann mache ich das vielleicht nicht unbedingt über Round Robin, über DNS Round Robin. Also ganz konkret habe ich jetzt auch letztens bei einem Kunden gemacht. Der Kunde wollte eine 2-Server Exchange 2019 DAC. Es gab keinen Load Balancer, ist halt gestrichen worden. Und das Ergebnis ist, dass ich dem Kunden gesagt habe, dann lass das mit der DAC und dann machst du halt ein Exchange. Ja, du hast ja ein ordentliches Backup, du hast eine hochverfügbare Virtualisierungsumgebung darunter, dann leb damit. Weil das wäre halt, oder die DAC, also diesen Redundant Client Access, den hätte es halt nur deswegen gegeben, nicht aus Performance-Gründen, ist nun wirklich nicht das Thema, sondern aus Gründen der Redundanz. Ne? Also das dann halt
Wartungszwecke,
wenn eine Kiste down ist. Also bei, keine Ahnung, 1000 Usern, da macht sich auch so ein Exchange jetzt nicht unbedingt das Höschen nass. Wo wir es schon mal gemerkt haben, ist ein anderer Kunde, ne? 12.500 User, 3 Exchange-Server als redundanter Client-Access und DAC. Das haben wir aber gemerkt, als wir da noch 2 zugestellt haben. Wohlgemerkt, 2 weitere Exchange-Server. Die kamen auch mit dann in das Load-Balancing für den Client-Access. Die haben aber allerdings dann nicht, wir haben dann nicht die Datenbanken von 3 auf 5 Server halt verteilt, sondern haben dann halt diese beiden weiteren Exchange-Server noch für was anderes verwendet. Die Datenbanken für Public Folder. Habe ich jetzt nicht laut gesagt. aber das haben wir tatsächlich sehr, sehr deutlich gemerkt an der Last der 3 anderen Exchange-Server, dass das jetzt auf einmal 5 waren. Bei 12.500, 13.000 Usern merkst du das dann halt. Dass die dann nicht, keine Ahnung, 80% CPU-Last haben, sondern nur noch 60 oder 40.
Das kann ich mir vorstellen bei der Menge.
Ja, ich meine, das siehst du ja auch, ne? Dieser ISS-Worker, der dann da jedes Mal ausrastet, wenn da irgendwie Leute drauf rumtouren. Das geht ja relativ schnell, dass das Ding zu tun hat. Also, ne, Kinder, bevor ihr DNS-Round-Robin macht und ihr habt eine kleine Umgebung, vielleicht VPX Express von Citrix mal ansehen. Ich kann mal mein Gist verlinken für eine Exchange 2013, 2016, 2019 DAC mit redundantem Client Access. Braucht man dann einfach nur Servernamen ändern, IP-Adressen ändern, reinpasten. Genau, ansonsten, ich meine, wir verlinken auch mal, wie man einen Apache 2 oder wie man einen Nginx als Reverse-Proxy konfiguriert. Aber guckt euch lieber, also ich glaube, für die allermeisten ist vielleicht der ADC eher convenient. Und wie gesagt, ne, wenn Umgebung noch größer und kein Geld für Load Balancer, dann vielleicht eher mit den Hochverfügbarkeitsfeatures der Virtualisierungsumgebung und einem ordentlichen Backup leben. Tja, welche Empfehlung können wir hinsichtlich Web Application Firewalls geben?
Du meinst außer abschaltet.
Nein, ich glaube, die Empfehlung kannst du keinem geben. Aber
wenn ihr
das Thema WAF mal irgendwie angehen müsst, dann redet mit den Softwareherstellern. Also ich glaube, Exchange ist noch einigermaßen handhabbar. Da gibt es halt für die allermeisten Plattformen relativ gute Guidelines, wie man das so konfiguriert hat. Wenn das irgendwas anderes ist, das ist immer, it depends. Dann musst du dir einfach angucken.
Ja, im Zweifelsfall einfach die Anwender vorbereiten, dass es ein bisschen Trial and Error ist.
Definitiv. Auch dann, ja, ich habe es ja bei einer Anwendung auch erlebt, mit jedem Update irgendwas Neues. Und nicht so schön. Ja, nicht so schön. Vielleicht ein anderes, sehr unlustiges Thema. Wenn ich dir jetzt einen RFC nenne.
Ich weiß, ja. Es ist kein Geheimnis, wir haben da beide dran gearbeitet. Du erinnerst dich, oh, die ursprüngliche Frage hat der Kunde bei mir eingekübelt.
Genau, um welches RFC geht es?
RFC 28,
also HTTPS über TLS.
Genau, HTTPS über TLS.
HTTP über TLS, genau.
Die ist schon urmelalt.
Ja, 22 Jahre.
22 Jahre alt.
Ist auch mittlerweile obsolet.
Kam ein Kunde an und sagte, hier, ich habe ein Zertifikat bekommen.
Was ja jetzt nichts Untypisches ist, ne? Also Zertifikate haben wir ja häufiger mit zu tun.
Ja, genau. Aber das Zertifikat wurde halt von jemandem ausgestellt und er hat das bekommen und hat sich ein bisschen gewundert, weil da stand kein Antragstellername drin.
Okay. Im Sahnfeld,
und fragte mich
also
jetzt,
Subject Alternative
ja,
Name,
das stand alles drin. Im Sahnfeld stand alles drin. Und er fragte mich ein bisschen irritiert, so, das hab ich noch nie gesehen und eigentlich stehen ja überall immer Antragstellernamen drin und funktioniert das überhaupt? Und da hast du diese RFC rausgegraben.
Genau, und rausgegraben habe ich die auch nur deswegen, weil ich mich dunkel daran erinnern könnte, dass das die Browserhersteller schon vor einigen Jahren mal rausgeschmissen haben.
Ja, einige Jahre ist gut. 22?
Nee, also das RFC ist 22 Jahre alt, aber die Hersteller haben das dann halt tatsächlich
vor 2 Jahren oder sowas umgesetzt.
Irgendwann mal rausgeworfen. Und zwar geht es ganz konkret darum, dass der Antragsteller bzw. der Common Name nicht genutzt wird, sondern entsprechend das die Subject Alternative Names bzw. das Feld dafür. Aufgefallen ist mir das damals mal irgendwann mal an mir vorbeigerauscht, dass Firefox und Chrome irgendwann angefangen haben, Zertifikate als ungültig anzumeckern, wo der Antragstellername nicht noch zusätzlich im Sahnfeld gepflegt war. Grund dafür ist, und das ist auch tatsächlich in diesem RFC beschrieben, dass eben, ne, wenn vorhanden, das Sahnfeld genutzt werden soll und nicht der Antragstellername. Also
das primäre Feld ist das Sahnfeld,
genau,
und nicht der Antragstellername.
Ja, genau.
Also und das Sahnfeld darf auch nicht leer sein. Das
korrekt.
Heißt, eigentlich ist egal, was im Antragstellernamen drinsteht.
Du kannst eigentlich alles immer bei den Subject Alternative Names pflegen. Typischerweise ist das ja auch so, dass wir CSRs, die wir zum Beispiel für Kunden erstellen, auch genauso bauen. Ich meine, klar, den Namen fürs System, den packt man schon bei den Antragstellern rein, aber der wird halt nochmal in das Sahnfeld reingeschrieben. Aber war jetzt ja auch eigentlich erstmal kein Problem, weil sollten ja eigentlich alle Browser und Anwendungen mit umgehen können.
Meinst du so? Ich hatte noch so ein Gefühl.
Du hattest so ein Gefühl und ich habe dann nachher tatsächlich
den Beweis gefunden,
dass nämlich ja, Exchange das überhaupt nicht mag, wenn der Antragstellername leer ist. Ganz konkret geht es dabei um den SMTP-Dienst. Ich habe nämlich versucht, dann, also du kannst ja den Receive- und den Send-Konnektoren kannst du ja dann quasi für TLS Zertifikat mitgeben. Mhm. Also du bindest ja das Zertifikat dann entsprechend an SMTP und dann kannst du ihm halt noch sagen, Antragsteller, Aussteller, kannst du lustig über die PowerShell mitgeben. Ja, das schlägt nur leider fehl, wenn das Ding keinen Antragstellernamen hat, das Zertifikat,
okay,
oder
ja,
wenn das leer ist.
Ist im Grunde logisch.
Weil wir im Hybrid Connection Wizard für Exchange Hybrid dieses Zertifikat nicht auswählen konnten. Wir konnten aber das alte Zertifikat auswählen, wo eben der Antragsteller noch drin gepflegt war. Mhm. Über die PowerShell dann der gleiche Spaß. Also es ließ sich einfach nicht binden. Beziehungsweise ja, es ließ sich dieser TLS-Certificate-Name.
Der Name lässt sich ja nicht bilden, da
genau,
ist ja also ein Teil leer.
Ne? Genau, TLS-Certificate-Name ließ sich nicht bilden. Ja. Und dann hatten wir den Salat.
Mhm. Und jetzt, Bogen zurück, das widerspricht aber nicht der RFC.
Nein.
Es ist das ja nicht HTTP über, über TLS, sondern SMTP.
Ja, genau.
Das heißt aber, wenn euch das jemand, wenn ihr euch irgendwo ein Zertifikat klickt, das ihr unter anderem auf Webseiten verwenden möchtet, aber auch auf SMTP, dann solltet ihr das schon da drin stehen haben. Wenn
ja,
es nur für Webseiten
glaube,
ist, könnte
kann,
das sogar
genau,
funktionieren.
Genau, ich glaube, dann kann das funktionieren. Also es ist auf jeden Fall nicht schädlich, wenn man den Antragstellernamen mit ausführt.
Ja, das tut auf keinen Fall weh.
Ja, also es tut nicht weh, nein. Sollte man ausfüllen. Ne, da auch generell nochmal also auch der Hinweis, was so Zertifikatsmanagement angeht. Ich meine, lustigerweise knubbelt sich das Thema ja bei uns immer im so Bereich Mai bis Juli,
ich
August.
Ich weiß auch nicht, warum sich das zeitlich so knubbelt. Bei so vielen Kunden laufen irgendwie im Mai, Juni,
Juli, August Zertifikate aus. Das ist dann immer toll, weil es auch Urlaubszeit. Ne?
Ja, passt dann immer perfekt.
Ist dann immer ganz toll.
Ja, und bei vielen kommt das so überraschend, ne? So, huch.
Ja gut, das sind ja zwei Aspekte. Das eine ist ja, das machst du halt einmal, dann packst du das erstmal nicht wieder an und bist dann halt irgendwann, meistens wir, dann ja sagen, ach so, übrigens, in 30 Tagen läuft dein Zertifikat ab. Mhm. Ja, also wir pflegen das ja durchaus für Kunden. Ne? Also ihr habt dieses Zertifikat über uns bezogen mit dem Thumbprint und ne, Startdatum, Enddatum und dann rufen wir Kunden auch schon und sagen, ja, du hast da übrigens ein Zertifikat, was bald abläuft.
Ja, genau. Und dann sagt der Kunde unter Umständen so, ja, wo war denn das nochmal?
Genau. Wo haben wir das denn überall verwurstet? Und gerade wenn du dann halt, also typischerweise haben wir ja heute immer nur Wildcard-Zertifikate, die tackerst du natürlich überall dran. Die sind ja dann überall hinterlegt und klar, deswegen sollte man dann das unter anderem schon mal
nicht
dokumentieren.
Wie bei anderen Kunden, auch letztens fand ich ein Wildcard-Zertifikat auf einem Domain-Controller bei einem Kunden. Ich so, was macht denn das da? Tja, da muss wohl irgendwie Dienstleister angerufen haben, ach übrigens, dein Zertifikat ist ausgelaufen, hier hast du ein neues, ich möchte das gerne installieren und der Kunde sagt, wo hier in der Infrastruktur habe ich eigentlich nichts, wo ich das brauche. Ja, aber ich muss das irgendwo installieren. Dann hat er es auf dem Domain-Controller installiert, weil war halt da. Kunde und ich haben uns beide gewundert darüber.
Was sagt denn Active Directory eigentlich dazu, wenn es versucht, ein Wildcard-Zertifikat für LDAP-S oder...
Tut sie ja im Zweifelsfall nicht. Das hat ja auch noch ein gültiges Domain-Controller-Zertifikat.
Ach so, okay.
Ja,
gut, ja, du musst es ja binden. Ja, okay.
Es war nur ein total unsinniges Zertifikat auf einem Domain-Controller, über das sich alle gewundert haben. Aber, eine Liste ist gut, ne? Also,
genau, ne? Macht euch eine Liste. Wo habt ihr das Zertifikat hinterlegt? Mhm. Für welchen Service? Welches Zertifikat? Wichtig beim, also wie kannst du denn ein Zertifikat immer eindeutig identifizieren?
Am Fingerabdruck.
Korrekt. Das Thumbprint. Mhm. Mhm. Das ist das Einzige, worüber man ein Zertifikat wirklich eindeutig identifizieren kann. Alles andere ist halt ja, mit Unsicherheit behaftet. Mhm. Also gerade so Startdatum, Enddatum, wenn das halt um ein paar Minuten variiert, weil ich habe ein Zertifikat ausgestellt, habe mich dann, keine Ahnung, bei irgendeinem Namen vertippt, der da drin ist, dann stelle ich das Zertifikat nochmal aus, dann hast du Zertifikate, die sehen quasi identisch aus. Ja, also 2-3 Minuten Abweichung bei Start- und Enddatum. Und da ist dann halt das einzige sinnvolle Identifikationskriterium, ist halt wirklich der Thumbprint. Also, und was auch immer wichtig ist, den CSR und den Private Key.
Ja.
Das ist auch immer so eine Sache. Ne? Ja. Also häufig ist das ja so, dass wir für unsere Kunden den CSR stellen. Sprich, der Kunde beauftragt zum Beispiel ein Wildcard-Zertifikat für eine bestimmte Domäne. Wir erstellen den CSR, damit auch den Private Key, ne? Weil erst Private Key erstellen, CSR erstellen, CSR wird mit dem Private Key signiert, bei der CA eingereicht, wir kriegen ein Zertifikat zurück und ne, das Zertifikat passt dann zu dem Private Key. Das ist so, dass das Verfahren, also mit den CAs, mit denen wir zusammenarbeiten, klappt das auch immer, außer SwissSign. SwissSign ist, sag mal, Penner. Muss das eigentlich sein?
SwissSign will jedes Jahr einen neuen Private Key.
Weißt du, jedes Jahr reiche ich da den gleichen beschissenen CSR ein, ja, und jedes Jahr kommt der Kunde und sagt, ich brauche einen neuen Private Key. Ich verstehe das nicht. Das ist, ganz ehrlich, Freunde, das ist doch einfach unüblich, ja, es ist also, durchaus legitim, den gleichen, also ein Zertifikat zu erneuern, obwohl der Private Key sich nicht ändert. Lass das sein bei SwissSign. Sonst rede ich dem Kunden ein, dass er seine Zertifikate woanders kauft. Ist auch immer sowas, ne? Also dieses Thema CSR und Private Key, ne? Weil Private Key verbummelt, ist dann halt blöd. Ne? Private Key nicht exportierbar, ist immer schön bei ESMA mit Zertifikaten.
Ja, schlecht, genau.
Oh, das wäre eigentlich schon wieder für den, für den Ausraster der Woche.
Da, ach, du meinst deine, aber ich hat mir das nicht schon erzählt? Du meinst unsere SMIM-Zertifikate, die
ja, ganz fürchterlich.
Mit einem Internet
ein IE, Explorer. Ich brauche ein SMIM-Zertifikat zu kriegen.
So gruselig. Das war so gruselig.
Ja, und dann sollte man natürlich auch, wenn man das neue Zertifikat bekommen hat, auch ausreichend Zeit einplanen, das zu tauschen.
Also nicht erst 2 Stunden vorher.
Genau, sondern halt wirklich vielleicht mal eine Woche, 2, 3 vorher, weil ne, gerade wenn das ein Wildcard ist, dann du darfst es dann für die Horizon-Umgebung austauschen, dann hast du noch Exchange, dann hast du vielleicht noch irgendein paar Web-Services, die das Ganze nutzen, dann schreit die SAP-Truppe für ihre Web-Services, da hätten sie es dann auch nochmal gerne und dann bist du direkt dabei, das Ding an 4, 5 Stellen zu verknüpfen.
Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei meinen, also mal in Anführungsstrichen meinen Kunden, also Kunden, wo ich mehr unterwegs bin, fällt mir genau ein einziger Kunde ein, der eine solche Liste hat.
Ja, ich befürchte, für die anderen Kunden, die diese Liste nicht haben, haben wir die. Nein, 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 also das kann ich so nicht sagen. Also ich habe auch Kunden,
ja, klar,
die das
wir haben so einen
dokumentiert
groben Überblick.
Haben.
Ja, ja, sicher. Nein, aber, nein, ja, wir so. Haben einen groben Überblick sowieso. Aber eine solche Liste, auch in dem Umfang, dass auch wirklich steht, dieses Zertifikat ist auf dem und dem und dem und dem System hinterlegt und wann es erneuert werden muss und wann man damit anfängt, sei es in der Liste nachgehalten.
Ja, weil ne, Zertifikatstausch heißt auch gerne mal Downtime für einen Service.
Ja.
Ist so. Also ich meine, klar, bei den meisten Web-Services ist es dann einfach mit einem Neustart getan. Das ist ja mal okay. Was halt total in die Hose geht, ist Exchange Edge Transport.
Aha.
Weil das Ding ist dann einfach am Sack, wenn man da das Zertifikat tauscht. Und das ist dann immer so ein bisschen so, oh. Da hast du dann wirklich auch eine Serviceunterbrechung, was den Mailflow angeht. Aber das ist was gleich für den Aufreger der Woche. Kann ich nämlich gleich noch was zu sagen. So richtig, also ne, solange das Zertifikat auch nicht abgelaufen ist, ist ja alles schick. Ne? Deswegen, ich persönlich würde ja immer sagen, so 30 Tage vorher, einen Monat vorher sollte man das neue Zertifikat haben, dann hat man ausreichend Zeit, das entsprechend zu tauschen. Man muss sich da auch keinen Kopf machen, ja, so Restlaufzeiten und so. Also die Zertifikate sind ja eh meist nicht genau 365 Tage, sondern halt meist auch dann immer wieder 390 Tage oder sowas gültig, also hat man eigentlich immer so ein bisschen Zeit noch. So richtig scheiße ist das ja nur, wenn das Ding abgelaufen ist.
Dann wird es immer hässlich.
Genau. Egal, also es gibt auch durchaus Anwendungen. Wenn abgelaufen, dann hast du ein Problem.
Ja. Das ist aber auch nicht das Einzige. Fällt gerade noch so ein, so klassische Zertifikatswechsel, die Probleme machen. ADFS.
Oh.
ADFS Token Signing Zertifikat.
Ja.
Ist so ein Klassiker.
Wobei eigentlich auch ist auch das easy.
Eigentlich ist auch das easy. Wenn du nicht gerade Dienste da dranhängen hast, die das nochmal manuell
brauchen.
Ja, Moment, das sind aber nur Drecksanwendungen, die das Metadata XML nicht auswerten, weil da stehen beide Zertifikate, das neue und das alte stehen da drin.
Sind wir jetzt, ich weiß, sind wir jetzt wieder da bei dem, wie es sein sollte?
Ja, Success Factor, ich gucke euch an.
In der Tat. Und noch irgendwas haben wir letztens begegnet.
Nee, ADFS ist ja vor allem hinterhältig, weil ADFS hat ja noch dieses, also nicht nur das Token-Sign-Zertifikat,
ja, sondern auch das Web-Service-Zertifikat davon.
Das wird ja gerne vergessen. Das wird ja gerne vergessen dann.
Das wird nicht nur gerne vergessen, das macht auch richtig Spaß, das auszutauschen.
Ja gut, das ist, glaube ich, ein bisschen PowerShell-Fu.
Das ist
Das einzige Zertifikat, was man, glaube ich, nicht über die MMC tauschen kann.
Genau, weil es ist ja kein IIS da drunter. Da ist ja kein IIS drauf oder so, wo man das einfach...
Gut, ADFS-Proxy ist ähnlich hässlich. Was hast du noch?
Ich hatte es gerade, vielleicht komme ich wieder drauf.
Also sowas wie Horizon View ist relativ easy, finde ich
immer. Das ist relativ easy.
Ne? Also das ist ja quasi dann Zertifikat auf die Connection-Server draufschmeißen. Da wird ja nur nach einem bestimmten Bezeichner gesucht, der das Zertifikat haben muss bei den... Unified Access Gateways, das ist ähnlich, PFX hochladen, Thema erledigt. Aber ist, der Service ist auch down, ne? Also muss man auch dazu sagen, aufpassen.
Ja. Und immer ein großer Spaß, NPS-Server mit Zertifikat tauschen. Aus irgendeinem Grunde geht das immer daneben. Automatisch erneuerte Zertifikate, die dann in den Richtlinien nochmal manuell ausgewählt werden müssen, um die Welt einfach ein bisschen komplizierter für uns zu machen.
Wie ist denn das bei der ClearPass?
Nö, ClearPass ist unkompliziert. Klar, du kannst ein PFX importieren inklusive Private Key. Du kannst auch ein CSR erstellen und dir ein eigenes holen, aber das ist kein größeres Problem, nein.
Da vielleicht uns mal zur Erklärung, ne? PFX. PKCS 12, ja, das Container-File, wo das Zertifikat und der Private Key und die notwendigen Root- und Intermediate-CA-Zertifikate drin sind. Also wann immer ihr auf einem Service, auf einem Server, der eine verschlüsselte Verbindung bereitstellen soll, braucht ihr immer das Zertifikat und den Private Key. Ja? PKCS12 bringt halt beides mit, deswegen ist das besonders einfach, wenn man das importieren will. Deswegen ist das Ding auch immer Kennwort geschützt, weil es der private Schlüssel drin. Wir legen Zertifikate gerne in XCA, hatten wir, glaube ich, auch schon mal verlinkt. Verlinken wir gerne nochmal. Das ist eine hübsche kleine Datenbank, wo man das Ganze dann halt drin pflegen kann. Man kann die ganzen Zertifikate, die privaten Schlüssel da rein importieren, die CSRs da drin erstellen und speichern. Und so haben wir dann halt auch immer die Möglichkeit für den Kunden immer passgenau das rauszuziehen, was wir brauchen. Weil Netscaler ist zum Beispiel auch klar, du kannst beim Netscaler kannst du einen PFX importieren. Typischerweise machst du es aber auch da, dass du das Zertifikat und das Key-File getrennt hochlädst und dann halt einen Certificate-Key-Pair daraus machst wieder, wo du dann halt Zertifikat zu Schlüssel bindest. Das geht da, also da ist natürlich auch, ne, auf dem Netscaler Zertifikate tauschen, kannst du dich totklicken, ja, oder du musst dann halt einmal, das ist nämlich das der Weg, wie ich es immer mache, mit Bind und Unbind, beziehungsweise machst ein Unbind auf die ganzen V-Server, Content-Switches mit dem alten Zertifikat, immer das Bind mit dem neuen. Das geht dann immer relativ schnell. Aber ist auch da wieder Downtime für den Service. Ne? Das heißt, wenn ihr Zertifikate tauscht, denkt daran, das braucht Downtime. Und deswegen nehmt euch Zeit vorher dafür und nicht kurz vor knapp. Das ist dann nämlich immer ein bisschen blöd.
Jetzt noch eine Sache, die mir gerade spontan einfällt. Exchange-Server. Zertifikat installieren. Du hast ja prinzipiell den Weg, dieses Zertifikat einfach zu importieren und kannst dann hinterher in die Exchange-Konsole alles möglich damit machen. Hattest du mal den Fehler, wenn du in meinem Fall war es tatsächlich ein Wildcard-Zertifikat, dass du das hinterher nicht an den SMTP-Service binden konntest?
Ja.
Ja? Also immer schön über ERC importieren und alles ist gut.
Noch viel schlimmer.
Noch viel schlimmer.
Den Artikel kann ich mal verlinken, das habe ich mal verblockt. Und zwar hatte ich mal ein Zertifikat aus einer internen PKI für einen Exchange, neu installierten Exchange bezogen. Ja. Und nach dem ISS-Reset war die ECP kaputt.
Oh ja, das gibt's auch schon mal. Ist auch schön, ne?
Gibt es zwei Varianten. Mhm. Das eine ist, wenn eine Backend-Bindung halt fehlt. Mhm. Ist auch übrigens einer der meistgelesenen Artikel in meinem Blog.
Ich habe auch schon beim Kunden gesessen und genau diesen Artikel rausgefischt, so weil Kunde sagt, ja, guck mal, hier, ECP ist tot.
Nee, aber tatsächlich auch ein Zertifikat, was du aus einer internen PKI über die MMC bezogen hast, welches dann aber die neue Krypto-API von Windows Server verwendet und nicht die Microsoft RSA S-Channel irgendwas. Und das mag der IES einfach nicht.
Ah.
Und dann kannst du auch schön wieder mit Cert Util hingehen, das PFX dann neu importieren und ihm sagen, nee, nee, du nimmst da bitte aber diesen Microsoft RSA S-Channel Krypto-Provider und nicht den neueren. Das hatte ich aber bisher nur bei, ja doch, bei 2016 hatte ich es auch. Also Exchange 2016 hatte ich es auch schon. Also da immer ein bisschen aufpassen. Wir verlinken mal beide Artikel für den Fall, dass man da mal ein Problem hat. Aber wir sind noch nicht am Ende bei Zertifikaten und Exchange. Und damit kommen wir zum Aufreger der Woche. Das ist nämlich Microsoft Exchange Edge Transport.
Das musst du jetzt erzählen.
Wer zur Hölle hat sich den Scheiß ausgedacht?
Guck mich nicht an, ich weiß nicht.
Ja, gut. Also Beispiel, du möchtest ein Zertifikat austauschen oder du musst ein Zertifikat austauschen. Du hast einen Edge-Transport in deiner DMZ stehen, das heißt deine Exchange-Server im LAN leiten die Mails halt weiter zum Edge-Transport und der schickt das Ganze dann zum Beispiel ins Internet und genauso ist der Weg umgekehrt. So, jetzt ist der Edge-Transport ja selber dumm. Es gibt ja dann eine Beziehung, so ein Edge-Transport, so eine Edge-Transport-Subscription zwischen Exchange-Servern, also quasi Frontend-Transport-Servern und diesem Edge-Transport. Und zu dem Zeitpunkt, wo du auf dem Edge-Transport sagst, ne, New Exchange Certificate und bindest das Zertifikat an den SMTP, ist diese Subscription am Sack. Das heißt, entfernen, eine neue Subscription erstellen, die Datei dann irgendwie über lustige Wege aus der DMZ auf den Exchange-Server transportieren, was bei manchen Kunden echt ein Akt ist. Weil ne, so Dateitransfer hat man ja vielleicht so aus der DMZ ins LAN nicht, sondern man muss dann lustige Umwege gehen. Und ja, Leute, Not macht erfinderisch. Und du musst dann dort halt dann ne, dieses Edge-Transport dann wieder importieren auf deinen Exchange-Servern. So, einer reicht, quasi einer deiner Mailbox-Server, weil die ja dann die,
klar,
den Mail-Transit machen. Ja, und dann heißt es erstmal warten, dann kann man nämlich so 5 Minuten warten. Und meistens muss man dann diesem Frontend oder diesem Edge-Transport noch, dann nochmal mit einem Full-Sync in den Hintern treten, nach dem Motto, jetzt ne, bitte mal hol dir mal die Konnektoren oder hol dir mal die ganzen Daten, weil du kannst auf dem Edge-Transport selber keine Konnektoren manipulieren. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo du das diese Edge-Transport-Subscription wegschmeißt, siehst du auch keine Receive- und Sende-Konnektoren mehr auf dem Edge-Transport. Sondern die Infos holt er sich dann erst halt mal wieder über diesen Full-Sync und ja, das ist so.
Das klingt, als hätte man es einfacher machen können.
By Design. Ja, weil es ist ja auch so, in diesem Zeitraum Zeitraum von ich tausche das Zertifikat, bis ich habe wieder eine funktionierende Subscription da laufen, hast du ja im Zweifelsfall auch Mails, die in der Queue stecken bleiben. Ja. war noch der lustige Fall, der Kunde hatte 2 Kisten, die als Edge Transport in der Liste standen. Ja, der eine war gar kein Edge Transport, sondern der sollte mal einer werden. Das heißt, es gab nur einen. Ich meine, gut, das war dann auch nur für, also der Edge Transport wurde dann nur für Office 365 verwendet. Aber das war schon so. Und wir mussten das dann halt 2-mal machen, weil es war genau jener Kunde, der auch dich mit diesem, ne, Carsten, schöne Grüße, mit diesem leeren Common Name beschäftigt hat. Weil das war nämlich der Punkt, ne? Wir konnten das Zertifikat halt nicht vernünftig binden, also haben wir dann einen Tag später nochmal den gleichen Spürkes gemacht.
Das klingt anstrengend.
Ja, das ist, und ich meine, da kann man ja dann vielleicht jetzt auch diesen riesigen Bogen spannen, ja, so Load Balancer, Reverse Proxies und da sind ja dann auch die ganzen Zertifikate drauf und alles immer fürchterlich. Also es ist aber auch immer wieder für viele Kunden aufs Neue so ein Thema, so warum? Ne? Ich meine, klar, in der Vergangenheit war das natürlich sehr einfach, wenn du dann halt Zertifikate mit 3 oder 5 Jahren Laufzeit hattest. Das ist auch immer noch was, wo ich heute sagen würde, wenn du selber eine PKI betreibst und du möchtest interne Dienste mit Zertifikaten versorgen, ja okay, dann sind 5 Jahre auch wahrscheinlich echt kein Problem.
Das stimmt. Ein Zertifikat ist mir doch noch eingefallen, auf das man ein Auge haben sollte, ein internes Exchange Server Out Zertifikat.
Oh, weil es für OAuth verwendet wird, ne? Es wird für OAuth verwendet. Stimmt.
Genau.
Ja. Hast du damit mal Spaß? Also,
ja klar, wenn es ausgelaufen ist, macht Spaß.
Ja, nicht nur wenn es ausgelaufen ist, macht es Spaß, sondern es macht halt auch Spaß, wenn OAuth nicht geht und OAuth zu reparieren. Weil ich hatte nämlich mal, es gab so einen lustigen Flaw mal. Wenn du das OAuth-Zertifikat oder wenn du das neu generierst, kann es halt sein, ja, das ist dir diese ganze OVA-ECP-Sache ein bisschen schreddert.
Kaputt macht, genau. Ja, also wenn irgendwo ECP plötzlich nicht mehr funktioniert nach irgendeinem Update-Server, Neustart, was auch immer. Einfach mal im Auge behalten, wann dieses Zertifikat ausläuft. Das könnte sich überschnitten haben.
Ja, genau. Ist definitiv so eine Sache, wo man ein Auge drauf haben muss. Also überhaupt, ich hatte jetzt noch einen Kunden, der hatte auch so eine lustige Sache. Da sind bei Cisco Access Points so ein Built-in-Zertifikat nach 10 Jahren abgelaufen.
Auch schön.
Waren die Dinger auch alle irgendwie am Sack. Überhaupt hört man das ja auch immer mal wieder, dass halt irgendwelche Dienste am Boden liegen, weil Zertifikate ablaufen. Das ist ja auch, ne? Was sind so die 3 typischen Erklärungen, warum irgendein Service ins Essen bricht?
Ja, das ist Zertifikate. Einmal irgendein Zertifikat ausgelaufen.
Ja,
DNS.
NTP.
Ja, NTP auch. Ja, aber NTP schon am seltensten, ne? Also eigentlich sind meistens DNS, dann Zertifikate.
Also gerade so NTP-Sachen finde ich immer besonders hässlich.
Also ja, die zu finden ist besonders hässlich.
Habe ich immer wieder auch bei vCenter-Sachen, wenn da Probleme sind, ne, so irgendeine vCenter-Migration. Ist dir da irgendein Rotz, also gerade wenn du jetzt so richtig alte vCenter bei Kunden hast, ne, die schon so eine paar Migrationen hinter sich haben, und dann stirbt dir da irgend so ein Zertifikat, Built-in-Maschinen-Zertifikat von 1743 oder sowas und dann,
Ja, aber Kunde hat auch, ja genau, oder NTP, ne, Kunde hat immerhin genommen, dass die Leistungsanzeigen irgendwie nicht so richtig funktionieren im vCenter. Er hätte mal auch seine NTP-Config mal angucken können.
Ach, das ist dann echt so eine Sache, wo dann
die NTP. Ja, wenn Hosts und
vCenter zum
Beispiel. Und vCenter, wenn die nicht die gleiche Zeitquelle haben, dann ist ja so ein Klassiker, dass die Leistungs.
Gott sei Dank gibt es ja mittlerweile Skyline Health, was dir da relativ häufig schon sagt, wo du da irgendwie Bock missgebaut hast.
Also das stimmt.
Ja, also ne, Leute, macht euch schöne Excel-Tabellen mit Zertifikaten, Ablaufdaten, wo sie verknüpft sind, weil das macht das Leben einfacher und macht keinen Edge-Transport. Das ist.
Nee.
Macht's nur, wenn ihr es wirklich verstanden habt und selber fixen könnt, weil wenn man da jedes Jahr mal wieder dran muss, ist das schwierig. Ich musste dann auch so ein paar Befehle da reinhacken und irgendwann fragte dann der Kunde so ganz, sag mal, tippst du das gerade alles aus dem Kopf? Ich so, nein, ich habe hier ein OneNote parallel offen, dafür mache ich das zu sehr. Hättest du
noch glauben lassen können, Mensch.
Dafür habe ich ein OneNote, wo ich das alles irgendwie drin habe. Ja, hast du dich die Woche nicht aufgeregt?
Ein Kunde sprach mich an, sagt, er hat eine neue Druckerflotte bekommen und ich soll mir doch mal bitte die Einstellungen auf den Dingern angucken bezüglich Sicherheit. Und während ich da so durchklickte, merkte ich, wie die Aufregung in mir aufsteigt. Ich wurde sehr, sehr nervös, was denn Druckerhersteller bei neuen Druckern denn so als Secure Defaults verstehen. Ja,
also alles an.
Alles an. SMB 1 an. Es ist. Ich glaube, Telnet war mal nicht mehr an, ne? Aber jedes Druckerprotokoll, was geht, ne? Das ist alles. Dieser Drucker brüllt in die Welt. Hallo, hier bin ich. HTTP. Und dann das Lustige ist, alle möglichen seltsamen Default-Einstellungen, die total unsicher sind, aber du kannst die TLS-Cipher auswählen.
Immerhin. Aber das ist, glaube ich, ein schönes. Das
ist dann irgendwie so unnötig, weißt du?
Genau, welche Cypher-Suite muss ich bei meinem Drucker auswählen, um bei SSL Labs ein A-Plus-Rating zu kriegen?
für das DNAT von draußen, dass ich auf diesen
direkt
Drucker
auf den Drucker,
habe.
Dass ich aus dem Internet drucken kann. Ja, sehr schön. Ja gut, das ist glaube ich dieses typische Thema, ne? Convenience und IT-Security, das geht nicht zusammen.
Oder ewige Kompatibilität mit allen möglichen denkbaren Systemen auf der Welt.
Oh, auch ein schönes Thema.
Aber ja, ein Thema für...
Ja, ist definitiv ein Thema für weitere Folgen. lass uns das fast nicht aufmachen.
Ja, nein,
lass uns das fast nicht aufmachen. Ja, in diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt uns treu, habt Spaß am Gerät. Ja. Ich glaube, wir haben die Ereignisse der letzten zwei Wochen wieder ganz gut zusammengekehrt.
Sind wir durch.
Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Tschüss.